Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Was hier gerade geplatzt ist, liebe Freunde des großen und kleinen Screens, das war die heutige Sendung. Knallvoll ist die. Wir sprechen über Jugend ohne Gott, die fünfte Verfilmung des Bestsellers von 1937. Dieses Mal unter anderem mit Jannis Niewöhner und Emilia Schüle. Startet diesen Donnerstag und Emilia und Jannis sind unsere Gäste heute in der Sendung. Außerdem gibt's den zweiten Teil unseres Besuchs im deutschen Animationsfilmstudio Ambient Entertainment. Wir schalten außerdem zu Anna Wollner nach Venedig, wo die jährlichen Filmfestspiele beginnen und gucken auch noch in die Kino-Neustarts Killers, Bodyguard und Magical Mystery. In einem Geräusch zusammengefasst, ja, haben wir Glück, dass ich die Bundeskanzlerin von Deutschlandfunk Nova bin. Wir schaffen das. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Im Namen des gesamten Coaching-Teams heiße ich euch im Rowald Education Performance Camp willkommen. Mein Name ist Lorraine. Bevor wir zum Zeltplatz aufbrechen, gebt ihr bitte alle elektronischen Geräte ab. Ihr bekommt für die Zeit im Camp neue Armbänder. Eure Biodaten werden wir jeden Abend manuell auslesen. Außerdem werdet ihr für die Zeit im Camp auf jede weitere Technik verzichten. Dieser Verzicht wird bei manchen von euch möglicherweise Stress hervorrufen. Sollte das der Fall sein, kommt ihr bitte zu uns. Wir können das medikamentieren. Ihr wisst, hier geht es um eure Zukunft. Nur die Besten von euch werden einen Platz in einer der fünf weltweiten Rowald-Universitäten ergattern.
Stressstörungen, weil man ihnen die Handys wegnimmt. Klingt so ein bisschen wie der erste Tag Klassenfahrt Jahrgangsstufe 7. Aber die, um die es hier im Film Jugend ohne Gott geht, sind dann doch ein bisschen älter. Wir befinden uns in einer Parallelgesellschaft, die ihr euch in etwa so vorstellen könnt wie in Die Tribute von Panem. Das heißt, der Film spielt hier und heute, unsere Welt ist aber anders geordnet. Die Lebenswirklichkeit der Menschen hier ist so eine deutsche Großstadt, in der die Reichsten ganz im Zentrum leben und von dort aus wird es kreisförmig in Sektoren aufgeteilt, von Sektor zu Sektor immer ärmlicher und erbärmlicher, also wie in den Distrikten bei Tribute. Die hier gerade alle ihre elektronischen Geräte im Camp abgeben sollten, das ist der Nachwuchs der Elite, kommen alle von einer Elite-Schule und kämpfen in diesem Camp um die Aufnahme an einer der wenigen Elite-Unis. Ist eine Gruppe junger Leute, die vor Aufgaben wie Teambildung und Durchsetzungsvermögen gestellt wird. Es soll geguckt werden, in welchen Stresssituationen die Probanden wie reagieren. Also wann ist Teamplay wichtig und wann geht es nur mit blankem Egoismus weiter. Klingt wie eine aktuell geschriebene filmische Gesellschaftskritik unserer Zeit, ist aber im Original tatsächlich ein Buch von 1937. Damals ging es noch um die direkte Auseinandersetzung mit Glauben und Gott und hier haben wir es jetzt heute quasi mit der 2017-Adaption zu tun. Auch da wieder eine große Nähe zu Tribute, denn natürlich gibt es hier ganz unterschiedliche Probanden in der Gruppe, unter anderem die, die voll hinter dem System stehen.
Was war denn los bei dir gestern? Hast du die Ranglisten schon gesehen? Du bist nicht mal Top 10.
Ich hole schon wieder auf.
Halt dich mal an.
Zwei der Leaderfiguren Titus und Nadesh heizen sich gegenseitig mit der besten Liste im Camp an. Das sind dann die Überzeugten. Dann gibt's wie immer jede Menge Mitläufer und auch hier natürlich den klassischen Systemkritiker, also den, der das Nichtvorhandensein von Menschlichkeit und Empathie in dieser Gesellschaft zum Kotzen findet. Das ist Zach, gespielt von Jannis Niewöhner. Der kriegt besonders große Ohren, als im Camp auf sogenannte Illegale aufmerksam gemacht wird, die sich angeblich rund um das Camp aufhalten sollen.
Im Wald sind Kriminelle gesehen worden.
Was meinen Sie mit Kriminelle?
Asoziale.
Das sind Illegale. Menschen, die den ihnen zugewiesenen Bereich verlassen haben und die sich weigern, sich helfen zu lassen.
Aus den integrierten Sektoren.
Sie verstoßen damit gegen das Gesetz. Der Kontakt zu ihnen ist verboten. Diese Leute sind verwahrlost. Sie haben Krankheiten und sie werden versuchen, hier im Camp zu stehlen. Wenn ihr im Wald jemanden von denen seht, dann seid ihr verpflichtet, uns das zu melden.
Das ist genau der Zeitpunkt, ab dem Zach einen Plan hat und wie der aussieht, könnt ihr euch vorstellen. Der Rebell der Elite allein gegen alle. Fangen wir an beim durchweg Positiven von Jugend ohne Gott, nämlich bei den Darstellern. Anna-Maria Mühe als absolut skrupellose Chefin im Camp, Fari Yadim als der Lehrer der Abschlussklasse, der einerseits gerne Menschlichkeit predigen würde, aber selber viel zu viel Angst vor diesem rigiden System hat. Dazu Yannick Schümann und Alicia von Rittberg als eben diese ergebenen, treuen Elite-Schüler und denen gegenüber Jannis Niewöhner als Rebell der Elite-Klasse und Emilia Schüle als ja quasi Anführerin der Illegalen im Wald. Allesamt wirklich sehr, sehr gut. Probleme hatte ich mit der Umsetzung. Tribute von Panem habe ich erwähnt, diese teilweise überdeutliche Nähe ist eigentlich unnötig. Und noch dazu wird hier die Lebenssituation der Menschen mit keinem Wort irgendwie erklärt. Es ergibt keinen Sinn, dass diese Gesellschaft ist, wie sie ist, weil nichts begründet, sondern nur behauptet wird. Und zwar immer nur. Behauptung an Behauptung an Behauptung, Belege und Erklärungen fehlen. Und dazu dann der ganz große Knackpunkt des Films. Es gibt drei entscheidende Schlüsselmomente im Film. Zwei im Camp und einen noch nach diesen beiden dramatischen Vorfällen im Camp. Und alle drei sind inhaltlich sehr unlogisch und wirklich einfach schlecht umgesetzt. Das kostet den Film, der viele gute Ansätze hat, leider viel Glaubwürdigkeit, weshalb ich euch da ab übermorgen nicht völlig vorbehaltlos reinschicken kann. Wenn ihr reingeht, dann um euch tolle Schauspieler anzugucken, die für das verbesserungswürdige Drehbuch ja auch nichts können. Zwei davon, Jannis Niewöhner und Emilia Schüle, sind gleich unsere Gäste in eine Stunde Film. Freue ich mich drauf. Und dann reden wir über Jugend ohne Gott.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Emilia, Jannis, schön euch zu sehen, schön euch zusammen zu sehen. Wie geht's?
Sehr gut, danke dir.
Ja,
sehr gut, danke dir. Ja, super. Wir hatten gerade schon unser erstes Interview und man merkt jetzt, dass es jetzt losgeht mit dem Film.
Dann lasst uns direkt in die brutale Metaebene dieses Films uns reinstürzen. Im Gegensatz zum Originalroman, wo ja der Lehrer, den es da auch gibt, so einen permanenten Dialog mit sich selbst über Gott oder einen direkten Dialog mit Gott führt, macht Fari das in eurer Verfilmung jetzt viele Jahre nach dem Roman ja nicht. Also dieses Gott-Thema, obwohl der Film immer noch so heißt, ist bei euch relativ rausradiert.
Ja, Gott steht für Glaube. Jugend ohne, oder? Nee, Religion. Jugend ohne Religion, ohne Ethik. Ja. Würde ich sagen.
Ja, also es gibt, genau, dieses ohne Gott, das ist eigentlich all das, wovon man glaubt, dass es jetzt in der heutigen Welt mehr und mehr verschwindet. Also die wirklichen Werte, so auch sowas wie eine Moral oder so, ne, das sind alles eigentlich nur noch, wird so als Phrasen abgetan, mehr
als
und mehr.
Gesellschaft.
Mhm. Genau. Ja, so, aber so Vertrauen, Individualität und Liebe und so, ne, das sind jetzt, damit sind irgendwie die Gefühle gemeint, die eigentlich, wo die Gefahr da ist, dass die mehr und mehr untergraben werden.
Und dadurch ist der Film ja vom Thema her wirklich mega aktuell. Also es geht um junge Menschen, die in eine totale Leistungsgesellschaft gedrängt werden. So ein bisschen postapokalyptisch. Erinnert natürlich vom Setting her alles auch so ein bisschen an Tribute von Panem. Aber halt mit diesem Kern hier, dieses Erfolg steht über allem anderen. Das Kollektiv der Tüchtigen und Fleißigen muss funktionieren. Und vor allen Dingen, wer nicht mitzieht, wird halt auch gnadenlos aussortiert. Ich habe mich da gefragt, inwiefern spiegelt das die Gesellschaft wieder, wie ihr sie quasi mit Mitte 20 heute in der realen Welt wahrnehmt?
Ja, also ich glaube, dass wir in Europa, also clasht Arm und Reich nicht so aufeinander oder auseinander wie jetzt auf anderen Kontinenten, wie in Afrika oder Südamerika. Aber im Grunde genommen befinden wir uns in genau so einer Gesellschaft. Also auch was das Thema Bildung angeht und Leistung, Vergleich, Konkurrenz, ist es alles hochaktuell.
Ich glaube auch irgendwie der kluge Schritt zu sagen, man erzählt eine Geschichte so, ist eigentlich der, so weit zu gehen, dass man erstmal denkt, das hat ja nicht viel mit unserer Welt zu tun, ne? Irgendwie sieht die anders aus und die Technik ist weiterentwickelt und so, und dann aber vielleicht über den Film und auch bei mir so, als ich das Drehbuch gelesen habe, mehr und mehr festzustellen, es hat doch schon ganz schön viele Parallelen zu dem, was wir heute erleben. Oder zumindest bewegt es sich manchmal in so eine Richtung. Und ich glaube, allein nimmt man jetzt nur die Technik und nimmt man irgendwie das iPhone, was man bei sich hat, und die Gefühle und der Vergleich, der dadurch entsteht mit anderen Figuren und Charakteren, das ist schon eine Entwicklung, die ja schwierig ist, so, ne, im Vergleich jetzt nochmal vor 15 Jahren oder so.
Ich finde das total spannend, weil das, was sie im Film zeigt, ist so eine
gefühlte Ebene, die man wahrnimmt. Aber ich habe auf der anderen Seite den Eindruck, dass ihr die Generation seid, die dieses Spiel gar nicht mehr so mitmacht, wie eine Generation vor euch noch. Wo also wirklich dieses, das war so jahrzehntelang eigentlich seit dem Wirtschaftswunder war das so, je mehr du leistest, desto mehr kriegst du und desto mehr hast du. Und das ist gut. Mhm. Aber jetzt mittlerweile hast du Anfang, Mitte 20-Jährige, die machen ein Sabbatical, die nehmen sich eine Auszeit. Eure Generation redet von einer Work-Life-Balance. Mhm. Ist das so, und sich gegen das stemmen, was ihr in diesem Film spielt?
Das glaube ich nicht. Ich würde das ganz anders wahrnehmen. Ich glaube, das System ist in so gesehen noch viel geschickter geworden. Auch wenn man das macht, ist man ganz stark Teil einer Gemeinschaft, die eigentlich darauf abzielt, irgendwie auch perfekt zu sein. Auch wenn das alles irgendwie, wenn man weiß, wie der menschliche Kopf funktioniert und man ihn kriegt, aber es ist schon, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, so frei ist man nicht und so individuell ist man nicht, wie man das glaubt, heutzutage zu sein. Das ist vielleicht ein Trugschluss.
Aber die Auszeiten sich zu nehmen, ist dann schon wichtig. Ich meine, ihr arbeitet beide viel, ihr dreht wahnsinnig viel. Zwischendurch seid ihr dann aber auch weg und nehmt ja quasi Fans auch mit. Die dürfen ja zum gewissen Punkt zumindest teilhaben. Wenn man euch auf Instagram folgt, sieht man das. Der Man Born in Krefeld auf dem Kornfeld. Und Emilia, ich habe versucht, es mir zu merken. Du warst im Blagoveschens.
Ja.
Also auch so ein bisschen auf Wurzelsuche unterwegs.
Ich auf dem Kornfeld.
Und du auf dem Krefelder Kornfeld und du in Sibirien. Ja. Aber nee, diese Auszeiten nehmt ihr euch ja dann schon offenbar ganz bewusst auch zwischen den Arbeitsmomenten.
Ja. Ja, also man muss dazu sagen, ne, dass es natürlich immer nur ein Teil ist von dem, was man selber auch preisgibt. Ne? Ich habe einen witzigen Kommentar, erinnere ich mich gerade dran unter diesem Bild. Ist immer blöd, ne, wenn die Paparazzis am Rand des Feldes stehen, wenn man so ganz zufällig gerade drüber läuft. Also ist natürlich auch ausgewählt und man zeigt einen ausgewählten Teil von sich. Aber klar, also man nimmt, mir tut es tatsächlich total gut, meine Eltern zu besuchen, auf dem Land zu sein und rauszukommen irgendwie aus dieser Welt, die jetzt für mich Berlin ist, also die Heimat, die für mich Berlin ist, und davon Abstand nehmen zu können, so auf jeden Fall, weil es ruht einen nochmal ganz anders aus.
Ja, aber man ist ja trotzdem nie richtig aus dem System weg. Also du wirst ja immer in diesem Hamsterrad bleiben sozusagen. Also das heißt ja auch, ich meine, je mehr man besitzt, ne, desto gefangener ist man ja.
Man besitzt nicht die Dinge, sondern die Dinge besitzen einen.
Genau, also sich so komplett zu befreien, ist tatsächlich schwierig.
Ja.
Ist unmöglich.
Gibt's, um nochmal kurz bei diesem Leben in Social-Media-Zeiten zu bleiben, gibt es dann irgendwo zumindest ein Verständnis auch für die Tatsache, dass es für Fans manchmal schwer ist, eine Grenze zu ziehen zwischen dem, was sie was angeht und was sie nichts angeht?
Ja, natürlich. Also, aber man kann es keinem verübeln, ne? Und deshalb ist einfach wichtig, sich klar zu machen, man ist auch Teil dieses Systems. Man spielt das mit und natürlich werden Leute, die da vermeintlich irgendwie auch ein privates Leben von einem mitbekommen, auch noch mehr wollen und ein Unverständnis dafür haben, wenn sie das nicht kriegen. Also es ist ja alles irgendwo eine Vorgaukelei, auch wenn das echt ist, wie man sich selbst präsentiert. Es ist ja nur ein Teil davon.
Illusion von mir.
Ja, genau. Ja, aber es ist natürlich trotzdem, ne, also als ich mal, ich habe ja letztes Jahr mit Instagram angefangen und da haben Mila und Maria mir beide gesagt, du machst doch total gerne Bilder, so poste die doch, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Und vorher habe ich immer gedacht, oh nee, eigentlich will ich das nicht und ich find's blöd und dann fühlt man sich so verpflichtet. Aber letztendlich, so ist es für mich. Ich mache gerne Bilder und die poste ich und guck aber natürlich auch, was ich nicht poste. Genau, und man darf das nicht zu hoch bewerten, aber befindet sich natürlich da in so einem System dann sofort.
Danke euch sehr.
Ja. Danke. Danke.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
So, ein kurzes euch in Kenntnis setzen an dieser Stelle in eine Stunde Film über des Filmkritikers große Festival-Meilensteine im Jahr. Das ist fast so ein bisschen wie die vier Jahreszeiten bei uns. Ne? Im Winter haben wir die Berlinale, im Frühjahr haben wir Cannes, im Sommer ist Venedig und im fast schon Herbst ist dann Toronto. Also der Jahreszeit nach der gefühlten müssten wir jetzt irgendwas zwischen Berlinale und Cannes haben. Dem Kalender nach ist aber jetzt eindeutig Venedig. Die 74. internationalen Filmfestspiele beginnen morgen und weil sie ihrer Zeit einfach immer einen Schritt voraus ist, ist die hochgeschätzte Kollegin Anna Wollner natürlich heute schon am Lido. Gegrüßt seist du, früher Vogel.
Ciao Tom, sagt der Italiener an sich, glaube ich, per se an dieser Stelle.
Ja, das sagt er per se. Schon einen Wurm gefangen, so früh wie du da bist?
Ja, so früh, der Wurm lässt sich hier noch gar nicht fangen. Hm. Der rote Teppich, der liegt zwar schon, aber der ist noch nicht vollständig rot. Der wird jetzt über Nacht noch angemalt. Und auch das Movie Village, also diese Stadt, in der wir uns in den nächsten 10 Tagen aufhalten werden, oder ich ein bisschen kürzer, die wird gerade noch zusammengezimmert, dass hier wirklich so einzelne Pressspanplatten rumliegen, damit morgen dann auch alles losgeht. Aber es ist immer schon so eine besondere Atmosphäre, wenn du mit dem Boot vom Flughafen auf den Lido fährst und dann deine mondäne Stadtvilla oder dein Palazzo am Strand beziehst und weißt, du musst diese schönen, kühlen, mit Marmor ausgelegten Räume auch irgendwann mal verlassen, um das zu tun, wofür wir eigentlich hier sind, nämlich ins Kino zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt arbeiten gesagt hättest, dann hätte ich dir durch das Telefon hier, hätte ich dir die Ohren lang gezogen. Wetter ist wahrscheinlich auch noch Granate.
Sag mal so, meine Arbeitskleidung in den nächsten Tagen werden Flipflops und kurze Hosen.
Danke,
sein.
Das reicht, mehr möchte ich nicht hören. Während du das, was du da tust, als Arbeit zu verkaufen versuchst, kannst du uns erzählen, was euch denn dort in der Stadt der 1000 Kanäle die nächsten Tage überhaupt erwartet?
Also ganz wichtig bei so einem Festival ist ja immer der Eröffnungsfilm. Ich erinnere kurz, in den letzten Jahren waren das hier in Venedig La La Land, Birdman, Gravity, also alles
ganz unerfolgreich.
Ganz schlechte Filme, deswegen guckt man hier morgen sehr, sehr genau hin, wenn sich um 8.30 Uhr im Sala d'Arsena das erste Mal der Vorhang öffnet und Alexander Payne's Downsizing die Pressevorführung haben wird. Ein Film mit Matt Damon und Kristen Wiig in den Hauptrollen, die spielen ein einfaches Paar, das aus wirtschaftlichen Gründen schrumpft, also auch sich selbst, denn wenn man kleiner ist, verbraucht man auch weniger und aus einem einfachen Leben könnte so eins in Saus und Braus werden. Ob das klappt, morgen um 9.30 Uhr kannst du mich gerne nochmal anrufen, dann werde ich dir sagen. Und ja, es ist auch hier so natürlich ein Festival, was nicht nur ich sehr gerne besuche, sondern auch jemand anderes, ein alter Bekannter, George Clooney. Der zeigt hier am Samstag nämlich seine neue Regiearbeit. Der hat ja eine ganz besondere Beziehung zu Venedig und ist hier sowas wie ein Stammgast. Suburbicon heißt der Film, das Drehbuch haben die Coen-Brüder geschrieben und wieder mit dabei ist Matt Damon, der hat hier die Dauerkarte gelöst, Julian Moore und Oscar Isaac. Vorher am Donnerstagabend hat der neue Film von Guillermo del Toro seine Weltpremiere im Wettbewerb. Shape on Water, so eine Art Wassermärchen mit Sally Hawkins, die nicht spricht, und Michael Shannon, der böse guckt, also das, was er am besten kann.
Ja.
Und am Dienstag, wenn ich eigentlich schon wieder auf dem Sprung zu dir in die Sendung bin und auf dem Weg nach Toronto, kommen noch Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence mit dem Film Mother. Wenn man den Trailer anguckt, braucht man, glaube ich, eine Psychotherapie. Das kann auch sein, dass man das dann am Dienstag nach der Premiere braucht. Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, weil ich bin dann ja schon wieder weg.
Du hast jetzt eine Menge Hollywoodish Content aufgezählt, Filme von da drüben. In Cannes hatten wir ja immerhin aus deutscher Sicht noch Fatih Akins aus dem Nichts dabei, der jetzt für Deutschland auch ins Oscar-Rennen geht. Wie steht's um den deutschen Film in Venedig?
Den musst du hier mit der Lupe suchen, denn im Wettbewerb herrscht gähnende Leere. Es gibt keinen deutschen Regisseur und es gibt auch keinen deutschen Film. Letztes Jahr war das noch anders. Da gab es Wim Wenders und François Ozons Franz, der ja unter deutscher Beteiligung und mit deutschen Schauspielern gedreht wurde. Hier sind jetzt drei deutsche Filme in Nebenreihen. Es gibt ein paar Co-Produktionen, aber aus filmischer Sicht werden wir uns hier nicht mit Ruhm bekleckern. Deswegen ist mein großes Ziel in den nächsten 5 Tagen, mich vor allem mit Spritz Aperol zu bekleckern.
Ja, dann fröhliches Reinhauen in Venedig, liebe Anna, bring uns bitte was Schönes für die Sendung mit, nicht vergessen.
Ja, ich dachte an ein paar Nudeln und ein Stück Parmesan.
Sehr schön, Nudeln und Parmesan aus Venedig, bevor du dann weiter nach Toronto fliegst und nicht vergessen, einem Gondoliere im Vorbeigehen von der Rialto-Brücke aus auf den Kopf zu spucken. Ich habe mal irgendwo gelesen, das soll angeblich Glück bringen. So, Anna Wollner bei den 74. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Morgen am 30.8. geht's los und dann bis zum 9. September. Danke dir.
Arrivederci.
Arrivederci.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Charlie. Baby. Setz dich doch.
Siehst frisch aus.
Ich habe ja auch Urlaub in der Lüneburger Heide. Mit Wassertreten und Sport. Und
das verstehe ich jetzt nicht.
Na, so ein Insiderwitz. Jetzt erklär mal genau, was anliegt.
Lass uns mal was essen gehen. Ich hab Hunger. Lass uns mal schön ins Lala gehen.
Die Profis unter euch haben beide Stimmen natürlich erkannt, sind ja auch beide höchst markant. Charlie Hübner und Detlef Buck gemeinsam vor der Kamera im Film Magical Mystery. Wir befinden uns mitten in den 90er Jahren und mitten im neuen Film von Arne Feldhusen. Das wiederum ist der Regisseur der Serie Stromberg, damit ihr mal direkt wisst, wo hier der Humorhammer hängt. tief. Sehr tief. Charlie, gespielt von Charlie Hübner, lebt in diesem Film eigentlich in so einer ex-drogenabhängigen WG in Hamburg, höchst engmaschig betreut von Werner, gespielt von Bjarne Mädel, ein Traum von einem Sozialarbeiter-Klischee. Jetzt aber hat Charlie Urlaub, soll, wie gerade gehört, eigentlich auf Kur ab in die Lüneburger Heide, fährt aber stattdessen heimlich nach Berlin. Denn Charlie war früher, als er noch alles eingeschmissen hat, was bunte Bilder vor den Augen macht, ein Pionier der Techno-Szene, zusammen mit seinem Kumpel Ferdi, gespielt von Detlef Buck. Charlie ist über die Szene und die Drogen damals leider vollständig bekloppt geworden und in der Geschlossenen gelandet. Ferdi hat dagegen ein heute noch irre gut laufendes Label in Berlin. Und jetzt, wo Charlie ja auf Urlaub ist, hat Ferdi einen super Job für seinen alten Buddy. Charlie soll die Stars der Techno-Labels von Ort zu Ort, von Club fahren und soll den Babysitter für die Kids spielen.
Charlie holt uns da morgen früh um 8 Uhr raus. Ohne Rücksicht. Voll auf Ledernacken. Zur Not tritt in den Arsch oder eins in die Fresse. Nicht persönlich nehmen. Das ist, weil wir das wollen. Damit wir pünktlich nach Köln kommen.
Und Charlie? Was und? Geht das klar? Wenn morgen früh um 8 nicht mitkommt, kriegt einen Arsch versohlt.
Spitzenidee, ein Ex-Junkie und Techno-Pionier zurück an seine alten Wirkungsstätte und natürlich in 0,nix wieder mittendrin im Zirkus, schön eingelullt durch seine alten Kumpels Ferdi und Raimund, eigentlich alle drei, längst viel zu alt für diesen Scheiß, den sie da machen. Und spätestens, wenn ich euch jetzt noch sage, dass das Buch von Sven Regener ist, ne? Herr Lehmann. Neue Fahr Süd, dann sollte euch klar sein, was für eine Art Film ihr hier vor euch habt. Ich habe mich wirklich sofort wieder gefühlt wie Mitte der 90er. Ich hatte die Bilder von damals im Kopf. Massen von Menschen, die sich in Industriehallen, großen Dancefloors in Ekstase tanzen. Der Geruch, so eine Mischung aus Nebelmaschinenschwaden und durchgeschwitztem Polyester. Dabei habe ich der Art von Musik damals schon nichts abgewinnen können. Aber kamst du ja nicht drum rum. So, diese ganze Techno-Szene finde ich hier im Film so dermaßen akkurat auf den Kopf getroffen, dass sich gerade durch diese Authentizität eine echt irre subtile Komik ergibt. Richtig gut. Außerdem gucke ich Detlef Buck, Charlie Hübner und Regisseur Arne Feldhusen einfach gerne dabei zu, was die aus einem Stoff von Sven Regener machen. Gab auch Kollegen, die kamen da kopfschüttelnd aus dem Kino, die haben meiner Ansicht nach aber einfach den Film nicht verstanden. Charlie Hübner großartig als klassischer, trauriger Clown, so permanenter Eiertanz zwischen Selbstbeherrschung und Durchdrehen. Dazu auch tolle Nebenrollenbesetzungen in dieser ganzen Techno-Crew und ein Regisseur, der einfach, Gott sei Dank, den Unterschied kennt zwischen Redundanz und Penetranz und das wirklich denkbar Beste aus genau diesem fein ziselierten Unterschied macht. Geht da bitte rein ab Donnerstag in Magical Mystery. Es ist der Film über das musikalische Lebensgefühl der 90er, mal abseits von Grunge. Und selbst wenn ihr den nicht mögen solltet, was ich nicht denke, dann kennt ihr aber ab dann genau meine Art von Humor, wenn ich über deutsche Komödien schwärme. Habt ihr dann auch was gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Letzte Woche haben wir in eine Stunde Film eine kleine Serie angefangen, unseren Besuch im Animationsfilmstudio Ambient Entertainment in Hannover. Die haben gerade ganz frisch den Film Happy Family im Kino. Sieht aus wie Pixar oder DreamWorks. Ist aber made in Germany und das noch dazu mit viel, viel, viel weniger Geld. Jetzt geht's weiter mit Teil 2 unserer Besuchsserie. Zuerst hatten wir ja mit dem Chef gesprochen, mit Holger Tappe, der einfach mal erklärt hat, warum so ein High-End-Animationskinofilm gute 5 Jahre braucht, von der Idee bis zur Fertigstellung. Dann waren wir an Station 1 der Entstehung des Films bei Adina, einer der Grafikerinnen und Illustratorinnen, die die Figuren für den Film entworfen hat. Diese 2D-Skizzen und Zeichnungen landen dann eine Station weiter, nämlich hier, wo aus 2D 3D wird. Und da geht's jetzt weiter. Von Adina aus wieder eine Treppe höher sind wir bei Sven gelandet. Und Sven, du bist derjenige, der aus der Vorlage der Gezeichneten von Adina dann das macht, was wir für den Film brauchen, nämlich eine 3D-Figur.
Ja, genau. Und ich starte mit einer Vorlage, die eine Front- und eine Seitenansicht beinhaltet. Und der erste Schritt ist, relativ grob erstmal diese Zeichnung nachzuempfinden. Das heißt, die Silhouette zu treffen, die Volumen zu treffen Und dafür habe ich relativ einfache Formen zur Verfügung, Kugeln, Zylinder. Und ja, versuche erstmal mir eine ganz grobe Figur zusammenzubauen.
Also ganz einfach gesagt, du hast dieses 2D-Modell, du weißt, wie die Figur aussehen soll und geometrische Figuren, die du dann da reinsetzt, um das Dreidimensionale zu erzeugen, sind zum Beispiel Kugeln für die Augen, Kegel für die Nase, so muss man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also relativ einfach alles, damit man auch schnell zu einem Ergebnis kommt. Genau.
Dann musst du ja das Ganze irgendwie sehr kleinteilig hinkriegen, also vom Groben ins Kleine, denn letzten Endes reicht es ja heute keinem Kinozuschauer mehr, wenn eine animierte Figur in der Lage ist, den ganzen Arm auszustrecken oder mit stocksteifen Beinen durch die Gegend zu humpeln.
Richtig, das heißt, man muss halt relativ früh schon berücksichtigen, was die anderen Abteilungen für Anforderungen haben. Das heißt, ich muss mir überlegen, ob da, wo eine Falte entsteht, genug Detail ist, dass der Arm sich, wie gerade gesagt, schon bewegen kann. Und so kommt man relativ schnell zu einem etwas komplexeren Modell, wo diese ganzen Einzelteile zu einem kompletten Objekt zusammengefasst werden.
Hier bei dir auf dem Rechner haben wir gerade den Fürst der Dunkelheit von Harpe Kerkeling gesprochen im Film Dracula. Kannst du mal vielleicht einfach irgendwas machen mit dem und parallel erklären, was du da machst, dass wir das so ein bisschen nachvollziehen können?
Na klar, also ich habe hier mal zum Beispiel die Nase. Das ist erstmal eine relativ einfache Fläche, die so ein bisschen gekrümmt ist und ich kann dann diese Fläche bewegen, ich kann Punkte anfassen, mit denen ich die Form noch ein bisschen verändern kann und so taste ich mich halt immer dichter an die Vorlage heran, sodass es nachher dann eben aussieht wie in der Zeichnung.
Hast du gar dem bösen Graf Dracula eine Hakennase verpasst, dann sieht er schon gar nicht mehr so böse aus. Stichwort Gesicht, weil wir gerade da sind, wahrscheinlich ganz besonders wichtig durch Sprechen, also Lippen, Mundpartie, Bewegung, Ausdruck von Emotionen.
Richtig, das heißt, im Gesicht passiert einfach das meiste bei einer Figur und man ist auch als Zuseher eben gewöhnt, dass das nicht alles steif ist, sondern dass sich da alle Teile bewegen und das ist etwas, was für meine Arbeit eben auch wichtig ist, dass möglichst viel passieren kann im Gesicht und dafür muss ich sehr aufpassen, dass alle Linien, die es da so gibt, zusammenpassen und man nachher einfach genug Material hat, das Ganze zu verformen.
Jetzt hast du da stundenlange Arbeit reingesetzt. Das Gesicht besteht aus Hunderten von kleinsten Teilen, die alle in der Lage sind, verändert zu werden, dass der Graf grinsen kann, dass er auch ein bisschen böse gucken kann. Dann hast du das alles fertig. Und dann kommt jemand, der das Ganze entworfen hat und sagt, also Sven, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wie oft kommt das vor?
Das kommt schon recht häufig vor, weil man, das ist gar nicht böse gemeint, weil man natürlich feststellt, dass eine Zeichnung, die ist sehr locker, da kann man lockere Striche machen und jeder kann sich da so ein bisschen denken, was das sein soll. Wenn ich mit meiner Arbeit anfange, ist das immer sehr konkret. Das heißt, ich muss genau wissen, wo muss der Nasenflügel hin, wo muss die Nase hin, wo muss das Kinn hin. Und das erarbeitet man sich dann mit dem Designer natürlich zusammen, weil auch der den Vorteil hat, dann die Figur von allen Seiten anzugucken.
Wenn wir uns heute nochmal im Jahr 2017 so Filme angucken, legendäre Filme angucken, wie den ersten Teil von Toy Story zum Beispiel und den dann jetzt mit Happy Family vergleichen, dann grafisch, optisch kackt Toy Story natürlich ganz böse ab. Über so einen langen Zeitraum bei dem, was heute technisch möglich ist, wie viel glättest du denn selber noch an diesem kleinteiligen Gesicht, dass es nicht mehr eckig und pixelig aussieht und wie viel übernehmen da heute moderne Animationsprogramme von?
Das ist eine ganz gute Mischung. Also ich muss natürlich gucken, dass der Computer nachher auch genug weich machen kann. Das heißt, ich muss ein möglichst gleichmäßiges Modell erstellen. Der Computer hilft mir dabei. Das heißt, ich kann mit einem Pinsel ein bisschen drüber malen, dass die Punkte alle weicher werden und ich muss nicht jeden Punkt einzeln anfassen. Das ist etwas, was es vor vielen Jahren, als Toy Story gedreht wurde, natürlich so noch nicht gab.
Von der Zeichnung von Adina, die dich hier oben erreicht, bis zu dem jetzt vor uns auf dem Bildschirm befindlichen Grafen Dracula, bis der so fertig ist, dass du mit deiner Arbeit der 3D-Animation dieser Figur fertig bist. Wie viel Zeit vergeht da?
So grob gesagt eine Woche. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, was das für eine Figur ist. Wenn es eine menschliche Figur ist, hat man ein bisschen, ist vielleicht leichter, wenn man zwar jetzt mal in den Spiegel gucken kann, wie das so aussieht. Wenn es ein sprechendes Tier ist, muss man sich was überlegen, weil man halt gucken muss, wie bewegt sich ein Schnabel, wenn er spricht oder so. Aber ich würde sagen, grob 5 Tage kann man rechnen.
Das finde ich erstaunlich schnell. Also ich sehe es vor mir und hätte jetzt gedacht, naja gut, also für so ein Gesicht würde ich wahrscheinlich 2,5 bis 3 Jahre brauchen, für den restlichen Körper nochmal 2. Also innerhalb von 15 bis 20 Jahren könnte man so Figuren fertig kriegen. 1 Woche pro Figur. Wenn du deine Arbeit fertig hast, wo geht's dann weiter?
Dann geht es in die anderen Abteilungen. Das heißt, als nächstes kommt jemand, der die Figur anmalt. Dann kommt jemand, der dafür sorgt, dass sich das Gesicht bewegen kann, dass sich die Arme bewegen kann. Dann gibt es Kleidung, dann gibt es Haare. Also es geht sozusagen von mir in alle Abteilungen fast gleichzeitig.
Dann machen wir jetzt genau da weiter in allen Abteilungen, aber auch wirklich nur fast gleichzeitig. Danke, Sven.
Gerne.
Und zwar nächste Woche. Dann geht unser Rundgang bei Ambient Entertainment in Hannover weiter.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, liebe Freunde, einen noch als Rausschmeißer für heute. Ein Film, der auch ab Donnerstag im Kino ist. Killers Bodyguard mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Reynolds als Ex-Elite-Personenschützer, der nach einem vermasselten Job nur noch so Drecksaufträge kriegt. Und Samuel L. Jackson als ehemaliger, mittlerweile verurteilter Profi-Killer, der hunderte Leute auftragsmäßig um die Ecke gebracht hat. Das Problem der beiden fängt auf dem Weg zu einem wichtigen Prozess am Europäischen Gerichtshof an. Der Ex-Killer soll gegen einen angeklagten Diktator aussagen, wird aber trotz strengster Bewachung auf dem Weg dahin von Anhängern des Diktators aus dem Konvoi heraus angegriffen, überlebt den Angriff aber als einziger, außer einer jungen Polizistin. Die bringt ihn gerade noch so in ein Safehouse und weil sie jetzt niemandem mehr traut, ruft sie den einzigen an, der den Killer ihrer Meinung nach jetzt noch heile durch Den Haag bis zum Gericht schaffen kann, nämlich den früheren Top-Personenschützer. Der kommt rein und sieht, wen er da transportieren soll.
Der Transport ist da drin.
Ist das Blut?
What the...
Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe?
Oh nein, nein, da gucke ich nicht hin.
Oh, Motherfucker!
Was die junge Polizistin nicht wusste ist, Ex-Personenschützer und Ex-Profikiller haben eine gemeinsame Vergangenheit und die war für beide Seiten jetzt nicht so witzig. Das ist die Rahmenhandlung, mehr müsst ihr gar nicht wissen, der Rest ist wirklich einfach ein großer Actionspaß, wenn's eine Portion derber zugehen darf. Da es sich in der einen Hauptrolle um Ryan Reynolds handelt und der Regisseur Patrick Hughes derselbe ist, der auch Expendables 3 gedreht hat, haben wir hier eine Mischung aus Deadpool-Humor und brachial Action. Zwei Elemente, die den ganzen Film über versuchen, sich gegenseitig zu überhöhen. Und mittendrin dieser staubtrockene, bizarre Humor von Samuel L. Jackson, den wir seit Pulp Fiction kennen und lieben. Ist alles manchmal sicherlich etwas drüber, trotzdem ist Killers Bodyguard aber eine Action-Komödie, die beide zusammengesetzte Substantive verdient. Action und Komödie. Und wer Bock auf einfach gute Popcorn-Unterhaltung in diese Richtung hat, der kann sich da ab Donnerstag reinsetzen. Ich setze mich dagegen jetzt raus und zwar aus diesem Studio. Viel geschafft haben wir heute. Freut mich, dass ihr dabei wart. Tom Westerholz sagt danke fürs Zuhören. Nächsten Dienstag machen wir weiter. Bis dahin wie immer eine schöne Woche. Lasst es euch möglichst gut gehen. Habt Spaß mit bunten Bildern und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.